Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Miosga und Konstantin Schreiber.
Willkommen zu den Tagesthemen. Schön, dass Sie dabei sind.
Einen schönen guten Abend.
Und wir beginnen heute mit dem Drohnenangriff auf gleich mehrere Wohnhäuser, was in der Ukraine traurige und fast tägliche Realität ist. Nur steht dieses Haus diesmal mitten in Moskau. Jener Stadt, aus der seit mehr als 15 Monaten der Angriffskrieg gegen die Ukraine geführt wird. Und klar, der russische Präsident sagt sofort, das waren die Ukrainer, und er spricht von Terror, was aus seinem Mund purer Zynismus ist. Die ukrainische Regierung weist das zurück. Ob es aber dennoch Gruppen aus der Ukraine waren oder eine von Russland selbst inszenierte Attacke, das alles ist zur Stunde offen und womöglich eine neue gefährliche Entwicklung in diesem Krieg. Darko Jakowlewitsch.
Abwehrgeschosse eines Gepard-Panzers, um russische Luftangriffe abzufangen. Es ist die dritte Nacht in Folge mit massiven russischen Angriffen auf Kiew. Immer wieder trifft es auch Wohnhäuser. Bilder von heute Morgen. Herabfallende Trümmer eines zerschossenen russischen Flugkörpers töteten mindestens einen Menschen. Das Haus hat ziemlich gewackelt. Das ist so beängstigend. Die Menschen in Kiew stehen unter Schock. Wieder einmal. Doch heute Morgen ging auch dieses Bild um die Welt. Es ist eine von mehreren Detonationen in der Hauptstadt des russischen Aggressors im Krieg gegen die Ukraine. Gebäude in Moskau wurden leicht beschädigt. Insgesamt sollen 8 Drohnen abgeschossen worden sein. Zu den heutigen Angriffen auf Moskau hat sich bisher niemand bekannt. Russland beschuldigt die Ukraine. Es wird versucht, Russland zu erschrecken, die russische Bevölkerung zu verängstigen. Es gibt Angriffe auf Wohngebäude. Das ist ein klares Zeichen für terroristische Aktivitäten. Dieser Vorwurf ist auch Thema in dieser ukrainischen Frühstücksnachrichtensendung heute. Eingeladen ist Mykolo Podolyak, der Berater des ukrainischen Präsidenten Selenskyj. Ist die Ukraine an den Angriffen von heute beteiligt? Also die Ukraine hat etwas mit künstlicher Intelligenz zu tun. Was aber die Angriffe betrifft, so freuen wir uns, dass wir eine Zunahme beobachten. Aber wir haben natürlich nichts direkt damit zu tun. Wer aber hat die Angriffe auf Moskau durchgeführt? Fakt ist, bisher gibt es mehrere Drohnenangriffe auf russische Gebiete, auch manche, zu denen sich die Ukraine bekannt hat. Für den Militärexperten Gustav Gressel passen die heutigen Angriffe ins Bild.
Man kann sehr stark davon ausgehen, dass es durch die Ukraine durchgeführt wurde. Es lassen sich ja die verwendeten Drohnentypen identifizieren. In dem Sinne sind das Drohnen, die vermutlich in der Ukraine gestartet wurden und auch als solches direkt bis nach Moskau geflogen sind. Die hätten die Reichweite, das durchzuziehen.
Allerdings, wer genau dahinter stecken könnte, ob Kiew direkt oder indirekt, all das ist zum jetzigen Zeitpunkt unklar.
Auch in diesem Konflikt spielt Russland eine Rolle, denn auf Moskaus Unterstützung können sich die Serben auch hier im Kosovo immer wieder verlassen. Seit Tagen bricht sich hier Bahn, was seit Jahrzehnten brodelt. Der Streit zwischen Kosovo-Albanern und den hier im Land lebenden Serben wird immer wieder gewaltsam ausgetragen, seitdem sich das Kosovo von Serbien unabhängig erklärte, was Belgrad bis heute nicht anerkennt. Die Mehrheit der Bevölkerung ist hier albanisch. Die 120.000 Serben leben vor allem im Norden und im Osten des Kosovo. Und damit alle hier überhaupt einigermaßen friedlich nebeneinander leben können, hat die NATO die KFOR-Schutztruppe dort stationiert. Und aus Sorge vor noch mehr Gewalt werden diese Truppen nun aufgestockt. Nikolaus Neumeier.
Daniela Ikic ist zufrieden. Die Serbin besitzt einen kleinen Supermarkt in der Gemeinde Svečan. Gestern, während der Straßenschlacht, hat sie ihre Leute mit Essen und Trinken versorgt. Für sie ist es ein großer Erfolg, dass die Serben die neuen albanischen Bürgermeister am Betreten der Rathäuser gehindert haben. Niemals, niemals werden wir sie akzeptieren. Es kann einfach nicht sein. Da gibt es keine Chance. Blerta Daloshi musste sich gestern in ein Café flüchten. Sie ist Albanerin und arbeitet für einen Fernsehsender. Jedes Mal, wenn wir vorhatten, eine Weile rauszugehen, um zu filmen oder die Situation zu beobachten, schossen sie sofort mit Sprengsätzen auf uns. Gestern kommt es zum heftigsten Gewaltausbruch der vergangenen Jahre. Der Streit um die Unabhängigkeit des Kosovos eskaliert. Konkreter Anlass sind die letzten Kommunalwahlen im serbischen Teil Kosovos. Weil die Serben die Wahlen boykottierten, wurden nur Albaner gewählt. Die Wahlen spiegeln den Grundkonflikt. Serben wollen sich nicht von Albanern regieren lassen und die Albaner verweigern ihren serbischen Gemeinden Autonomie, weil sie einen Staat im Staat fürchten. Und so prügeln jetzt serbische Schläger auf Soldaten der NATO-Schutztruppe KFOR ein, die die Rathäuser schützen. Steine fliegen, es fallen Schüsse, Brandsätze explodieren. 30 Soldaten und etwa 50 Serben werden verletzt, manche schwer. Die neue Gewalt zerstört die dünne Gesprächsbasis, die Kosovos Premierminister Albin Kurti und der serbische Präsident Aleksandar Vučić zuletzt gefunden hatten. Kurti macht die serbische Regierung direkt verantwortlich, Vučić versetzt das Militär in Alarmbereitschaft. Extremisten und Milizen sind nicht das Volk. Die serbische Gemeinschaft muss von ihnen befreit werden. Mit unserer Armee haben wir viele verschiedene Orte im Blick. Ein Pogrom an der serbischen Bevölkerung werden wir nicht zulassen. Am Tag danach empfängt Vučić in Belgrad Diplomaten zum Krisentreffen. Botschafter von NATO-Staaten, aber auch die Vertreter Chinas und Russlands, das klar auf der Seite Serbiens steht. Die Situation ist alarmierend, aber der Westen hat einen Kurs für die totale Unterwerfung aller gesetzt, die irgendwie ihre eigene Meinung äußern. Der Gewaltausbruch alarmiert auch die EU. Der Außenbeauftragte fordert schnellstmögliche Ruhe. Wir haben schon jetzt zu viel Gewalt in Europa. Wir können uns keinen weiteren Konflikt leisten. Im Kosovo wird auch Kritik an der eigenen Regierung laut. Visa Imeri hat mit ehemaligen Diplomaten dem Premierminister einen offenen Brief geschrieben. Sie kritisieren, dass die Bürgermeister gegen den Willen der USA und der EU ins Amt eingesetzt wurden. Internationale Diplomaten haben den Rat gegeben, diese Maßnahmen nicht umzusetzen. Er hat die Maßnahmen nicht nur ohne Koordination umgesetzt, sondern sogar gegen deren Rat. Coordinating with the international community has actually taken these measures against their advices. In Zvečan ist es tagsüber ruhig geblieben, doch die Lage bleibt fragil, denn auch heute versammelten sich wieder Serben vor Gemeindeämtern.
Kommen wir nach Deutschland und zur Frage, wie es das Land diesmal schaffen soll. Zwar sind die Zahlen nicht mit 2015 vergleichbar, aber dennoch kommen nicht nur hier an der Grenze zu Polen so viele Menschen zu uns wie lange nicht. 2015 lag die Zahl der unerlaubten Einreisen über die deutsche Landesgrenze bei 204.451. In den darauffolgenden Jahren sank sie dann stetig, bis erstmals 2021 wieder ein Anstieg verzeichnet wurde. Im vergangenen Jahr waren es 76.523 illegale Einreisen und dieses Jahr hält dieser Trend an. Viele Kommunen sind mit der Unterbringung der Flüchtlinge überfordert und so fordern die Grenzländer Sachsen und Brandenburg zur Kontrolle, Polizisten fest an den Grenzen zu stationieren. Das müsste die Bundespolizei tun, doch die Bundesinnenministerin möchte das nicht. Kerstin Breinig.
Es sind nur ein paar Schritte und schon ist man auf der anderen Seite der Neiße, in Polen oder eben in Deutschland, in Brandenburg. Gubener und Gubiner wechseln entspannt die Seiten zum Arbeiten, Einkaufen oder Lernen. Ohne Kontrolle, ohne Stopp. Guben und Gubin sind quasi eine Stadt mit zwei Bürgermeistern. Doch beim Thema Flüchtlinge sind es wieder zwei Städte.
Mit den Illegalen haben wir wenig zu tun. Weil sie schauen Gubin an als nur Transfermöglichkeit. Ja? Die bleiben nicht bei uns.
Die werden von Schlepperorganisationen bis an die Grenze gefahren, steigen aus und machen die paar Meter über die Brücke nach Deutschland.
Ganze Gruppen kämen so hier an, so erzählt es Gubens Bürgermeister, verunsicherten die Menschen im Grenzgebiet. Deshalb will er stationäre Kontrollen.
Mit einer Grenzkontrolle wäre es also durchaus möglich, zurückzuweisen. Das ist sicherlich auch höchstgradig präventiv, aber es wäre zumindest eine Maßnahme, die auch den Menschen in der Region das Gefühl gibt, dass man die Lage ernst nimmt.
Gubens Bürgermeister ist nicht allein mit seiner Forderung. Die Zahl der irregulären Einreisen steigt laut Brandenburgs Innenministerium. Im April kamen 1.000 Menschen in Brandenburg an, im Februar waren es 200. Auch deshalb ist die Bundesinnenministerin heute an der Grenze, etwas weiter im Norden, im polnischen Swierczko.
Wenn man die stationären Grenzkontrollen so ins Fenster hängt und meint, das würde alles lösen, dann löst man große Enttäuschung aus, wenn es am Ende nicht so ist. Was wir wirklich machen müssen, ist Kräfte verstärken, hier dafür sorgen, dass der Migrationsdruck abnimmt.
Also mehr Polizisten im Grenzgebiet. Das sei sinnvoller als stationäre Kontrollen und habe zum Beispiel an der deutsch-tschechischen Grenze auch funktioniert.
Ich bin erstmal zufrieden mit der deutlichen Verstärkung der Bundespolizei an der polnischen Grenze. Es wird ermöglichen, dass die Maßnahmen, die heute schon laufen, beispielsweise Schleierfahndung, noch mal intensiviert werden können.
Die Grenze ist lang, die Neiße flach. Auch außerhalb von Guben kommen Menschen. Manchmal finden die Anwohner nasse Kleidung. Das mache Angst.
Die Unsicherheit oder die Angst entsteht immer dann, wenn sowas ungeordnet passiert. Wenn man tatsächlich keinen Überblick mehr hat, wer denn tatsächlich sich in Deutschland hier aufhält, in Guben sich hier aufhält.
In Guben, sagt der Bürgermeister, sei die Hilfsbereitschaft aber nach wie vor da. Es sei wichtig, deshalb die Ängste auch zu hören und dafür zu sorgen, dass die Situation nicht außer Kontrolle gerate.
Das Problem, das heute in Brandenburg diskutiert wurde, haben Sie in Sachsen auch. Denn hier kommen über die polnische und auch über die tschechische Grenze illegale Migranten. Weshalb die dortige Landesregierung auch stationäre Kontrollen fordert. Aus Dresden ist uns jetzt Armin Schuster zugeschaltet, der sächsische Innenminister. Guten Abend, Herr Schuster.
Guten Abend, Frau Mioska.
Wir haben es gehört, Frau Faeser hat heute noch mal zugesagt, dass die Kontrollen an der Grenze nach Polen verstärkt werden. Wieso reicht Ihnen das nicht?
Naja, wir haben den höchsten Migrationsdruck an allen deutschen Grenzen, zurzeit auf der deutsch-polnischen Grenze. Wir haben leider keine Maßnahme der Bundesregierung, die in irgendeiner Form schon spürbar Wirkung zeigt bei der Reduzierung der Migrationszahlen. Und wir stehen vor den zugangsstärksten Monaten im Jahr. Also die Zahlen sind jetzt schon sehr hoch, deutlich höher als an jeder anderen Grenze. Und deswegen brauchen wir ein Signal an die Schleuser vor allen Dingen. Und da reicht es uns nicht, dass die Bundespolizei Kontrollen im Hinterland fährt, weil so keine Zurückweisungen möglich sind. Ich darf mal daran erinnern, dass wir ja seit 8 Jahren an der bayerisch-österreichischen Grenze solche Kontrollen haben. Dort werden im Jahr etwa 14.000 bis 15.000 Zurückweisungen ausgesprochen, also bei Menschen mit Wiedereinreisesperre oder Menschen, die schon im Nachbarland ein Asylverfahren laufen haben. Diese Wirkung wollen wir und übrigens natürlich auch dieses Signal senden.
Und jetzt erinnern wir uns mal, was in Corona-Zeiten los war. Mhm. Ne? Die Schlangen der Lieferanten-Lkw an den Grenzen, die wurden immer länger. Ja. Das wollen Sie doch nicht zurückhaben.
Ja, was ich Ihnen dankbar bin für diese Frage. Wir wollen keine Grenzschließung. Das Wort würde mir normalerweise nie über die Lippen kommen. Und ich möchte auch keine Vollkontrolle wie zu Corona-Zeiten. Wir wollen fließenden Reiseverkehr. Und aus dem werden Personen herausgewunken durch die Bundespolizei, die unter Schleusungsverdacht stehen. Das klappt seit 8 Jahren an den bayerischen Grenzübergängen. Das klappt auch bei uns. Also ich habe das Vertrauen in die Bundespolizei. Die Bundesinnenministerin sollte ihrer eigenen Polizei auch dieses Vertrauen schenken. Ich glaube, das ist berechtigt.
Aber wo Sie die Schleuser gerade ansprechen, Sie waren ja auch mal Bundespolizist in führender Position. Und Ihre Kollegen von der Polizeigewerkschaft, die sagen, das bringt ja überhaupt nichts, feststationierte Kontrollen an bestimmten Punkten zu haben. Denn dann bringen die Schleuser die Migranten einfach an eine ganz andere Stelle. Und dann haben sie dort die Übergänge.
Ja, dann haben Sie wahrscheinlich mit Gewerkschaftern gesprochen, die nicht von der Bundespolizei kommen. Der Sinn, Grenzkontrollen in Brüssel zu notifizieren, und das fordern wir von der Bundesinnenministerin, besteht darin, dass die Bundespolizei dieses intelligente System an die Hand bekommt, permanent wechseln zu können zwischen Kontrollen im Hinterland und Kontrollen auf der Grenzlinie. Auch die Grenzübergänge permanent wechseln zu können, das ist ein sehr intelligentes Verfahren, weil die Bundespolizei weiß, wann muss ich wo stehen, wann sind die geeigneten Zeitpunkte. Und dieses flexible Spiel, das geht eben nur, wenn man das in Brüssel notifiziert. Und das fordern wir. Damit einhergehen dann eben auch die Zurückweisungen. Also Frau Mioska, ich bin der Erste, der die Abschaffung dieser Grenzkontrollen fordert, schwöre ich Ihnen. Ich bin Europäer in erster Linie. Aber wenn keine Maßnahme der Bundesregierung wirkt, dann müssen wir jetzt damit anfangen, um vielleicht mehr Druck auf die anderen zu geben.
Herr Schuster, Ihr Ministerpräsident geht in der ganzen Debatte noch einen Schritt weiter und bringt jetzt eine grundlegende Änderung des Asylrechts ins Spiel, um die Flüchtlingszahlen drücken zu können. Wie fühlen Sie sich als Teil einer Regierung, die in diesem Punkt gerade besonders viel Applaus von der AfD bekommt?
Ich spüre das nicht, dass wir Applaus von der AfD bekommen, weil ich mache dieses Thema schon viel länger, als es die AfD eigentlich gibt.
Aber Herr Chrupalla hat sich gerade ziemlich lustig darüber gemacht und gesagt, Sie kopieren sie nur, ne? Also Herr Chrupalla hat das schon deutlich kommentiert.
Ja, aber das sind ja keine Bezugspunkte für mich. Wissen Sie, Sie können mit mir über viele Politiker sprechen, aber nicht mit solchen.
Aber mit den Landtagswahlen im kommenden Jahr hat das nichts zu tun? Die AfD ist Ihnen in den jüngsten Umfragen ziemlich dicht auf den Fersen. Ne? Damit hat das nichts zu tun?
Ich habe vor 3 Monaten bei dem Flüchtlingsgipfel von Innenministerin Faeser den Vorschlag gemacht, lassen Sie uns eine überparteiliche Kommission gründen, die die ganzen fundamentalen Fragen so angeht, wie es damals Angela Merkel gemacht hat mit der Zukunftskommission in der Atomfrage. Wir haben das beim Kohleausstieg so gemacht. Die Idee, dass wir eben uns nicht parteipolitisch verhaken, sondern dass wir gesamtgesellschaftlich die Migrationsfrage ein für alle Mal wirklich auch mal klären und nicht uns im Klein-Klein ergehen, das halte ich für einen hervorragenden Vorschlag. Der kommt aus Sachsen seit Monaten. Der Ministerpräsident hat das noch mal pointiert. Und Frau Mioska, ich sage Ihnen das auch gerne in die Kamera, das System aus liberalstem Asylsystem Europas, höchsten Sozialsätzen und kaum Rückführung, das kann auf Dauer so nicht funktionieren. Dieses Land funktioniert nur bei der Migrationsfrage, wenn wir aufnahmefähig bleiben und aufnahmebereit. Das ist eine Frage von Können und Motivation. Und das möchte ich. Ich möchte, dass wir den Menschen, die von Krieg bedroht sind, von Verfolgung helfen. Aber ich möchte nicht allen auf der Welt ein Zielland bieten. Menschen, die nicht von Krieg oder sowas bedroht sind, die müssen nicht unbedingt Deutschland erreichen. Wir versuchen, unsere christliche Position zu vertreten, indem wir, nehmen wir mal jetzt, Menschen aus dem Sudan helfen, den Ukrainerinnen und Ukrainern.
Herr Schuster, die ganz großen Fragen und
Ägypter oder Tunesier betreffen.
Die Ursachen und die ganz großen Dimensionen müssen wir an einer anderen Stelle diskutieren. Für heute danke ich Ihnen, das war Sachsens Innenminister Armin Schuster. Vielen Dank für das Gespräch nach Dresden.
Ich danke Ihnen.
Und das Interview haben wir vor der Sendung geführt. Robert Habeck muss es geahnt haben, als er kurz vor Amtsantritt der Ampel schon mal einen Ausblick wagte. Es wird so viel Ärger geben, sagte er in einem Fernsehporträt und prophezeite, er werde so ins Fadenkreuz geraten. Daran mag sich der Minister dieser Tage erinnern, inmitten eines ausgewachsenen Koalitionsstreits, den er selbst, so sehen es zumindest viele, mit ausgelöst hat und in dem er nun wie getrieben wirkt und zu reparieren versucht, was noch zu reparieren ist, damit sein Heizungsgesetz doch noch vor der Sommerpause in den Bundestag kommt. Nadine Bader und Christian Stichler.
Barmstedt nördlich von Hamburg. Das Geschäfts- und Wohngebäude von Familie Glinsmann wird Stück für Stück saniert. Neue Fenster, Ölheizung raus, Anschluss einer Wärmepumpe. Alles mit Hilfe des Energieberaters Stefan Bollen. Von der Politik wünscht der sich
klare Vorgaben und ein bisschen zeitliche Verlässlichkeit. Also allein bei der Förderlandschaft hatten wir in den letzten 2 Jahren 3-mal eine neue Förderlandschaft. Ja? Stehen Sie morgens auf, haben Sie einen Förderstopp auf einmal. Also da brauchen wir ein bisschen mehr Verlässlichkeit.
Verlässlichkeit, die hatte der Bundeswirtschaftsminister zuletzt beim Koalitionspartner FDP vermisst. Von Wortbruch gesprochen, als die Liberalen den Beginn der Beratungen über das Gebäudeenergiegesetz im Bundestag blockiert hatten. Heute Abend hat Habeck die Fachpolitiker der Ampelfraktionen ins Ministerium geladen. Er zeigt sich kompromissbereit.
4 Bereiche sehe ich vor allem, über die noch einmal gesprochen werden kann und wo Nachbesserungsbedarf offensichtlich besteht.
Erstens, der Start des Heizungsgesetzes könnte gestaffelt werden und zunächst nur für Neubauten gelten. Zweitens, es könnte weitere Wahlmöglichkeiten geben, zum Beispiel die Nutzung von Holz oder Holzpellets. Drittens, Fernwärme könnte mit einer Offensive mehr in den Fokus geraten. Viertens, für Härtefälle könnte es mehr Ausnahmen geben. Die FDP aber will erst einmal schriftliche Antworten auf ihre 77 Fragen. Sie fordert trotz Habecks Zugeständnissen, das Gesetz noch einmal grundsätzlich zu überarbeiten.
Wir müssen auf Anreize setzen. Wir müssen dafür sorgen, dass die Menschen selbst entscheiden, welche Heizung sie einbauen und welche nicht.
Die Grünen dagegen drängen darauf, das Gesetz vor der parlamentarischen Sommerpause auf den Weg zu bringen.
Es ist sehr ärgerlich, dass wir momentan in einer blockierten Situation sind. Und die FDP muss jetzt auch den Schritt machen, dass wir wieder handlungsfähig sind als Bundesregierung.
Ein Machtwort des Kanzlers nicht nötig, heißt es aus der SPD.
Das ist Pseudostärke, wenn ein Regierungschef nur um zu zeigen, was er für ein toller Hengst ist, die ganze Zeit auf den Tisch hauen muss. Gute, moderne Führung besteht eben nicht darin, der lauteste Maxe zu sein.
Bald mehr Klarheit wäre aber schön, sagt der Energieberater und ehemalige SPD-Landtagsabgeordnete Bollen. Ständig bekommt er die Verunsicherung der Bürger zu spüren.
Jeden Tag müssen wir den Leuten sagen, Mensch, haben Sie ein Problem mit der Heizung? Nein, wenn nicht, dann lassen Sie die Heizung einfach laufen. Die muss ja nicht sofort in ein, zwei Jahren kaputt gehen.
Zumal auch der Anschluss an Fernwärme eine Option sein könnte, sagt er. Für Donnerstag hat man unter anderem ihn ins Bundeswirtschaftsministerium geladen, um seine Erfahrungen in das geplante Gesetz einzubringen.
Und bei allem Streit über das Heizungsgesetz sind sich doch alle einig, dass dieser Energieträger ausgedient hat. Tief im Westen soll Schluss sein mit dem Braunkohleabbau. Und zwar schon 2030 und nicht erst 8 Jahre später wie ursprünglich geplant. Das setzt das Rheinische Revier unter Zeitdruck. Ideen müssen her, wie sich die Region verändern kann, vor allem aber neue Arbeitsplätze. Wo und wie die in so kurzer Zeit ausgegraben werden sollen, kann noch niemand beantworten. Dass er aber gelingen muss, der immer so schön genannte Strukturwandel, das wurde sich heute erstmal feierlich in die Hand versprochen im Reviervertrag 2.0. Rupert Wiederwald und Stefan Pesch.
Sascha Solbach hat einen Traum. Noch ist er nur eine Skizze auf seinem Tablet, aber der Bürgermeister von Bedburg würde auf dieser Brache gerne Zukunft bauen. Dort, wo heute Disteln und Mohnblumen wuchern, sollen die Geschäftsideen wachsen, die Bedburg nach dem Ende der Braunkohle voranbringen.
Hier könnte ein Raum entstehen, in dem sich Unternehmer der Region treffen, um an neuen Projekten zu arbeiten, an neuen Geschäftsmodellen zu arbeiten, die uns dabei helfen, die ganze Wirtschaftsregion so umzubauen, dass sie zukunftssicher ist.
Doch noch wächst hier keine Zukunft, auch weil der Bürgermeister auf Fördermittel von Bund und Land wartet.
Wir haben aus den Kommunen immer wieder angemahnt, weil da drückt uns einfach der Schuh, dass wir Arbeitsplätze absichern müssen, Wertschöpfungsketten neu aufbauen müssen an dieser Stelle.
Dabei hat die Politik sehr viel versprochen und dieses Versprechen heute nochmal bekräftigt. Im sogenannten Reviervertrag verpflichten sich das Land Nordrhein-Westfalen und die Bundesregierung, schnell den Umbau voranzutreiben. Denn die Zeit drängt. Bis 2030 soll der Ausstieg aus der Kohle gelingen, das Rheinische Revier neue Perspektiven bekommen. 8 Jahre früher als ursprünglich geplant.
Das ist ambitioniert, das ist eine Riesenherausforderung. Das heißt, das, was sich jetzt konkret ändert, ist eine deutliche Beschleunigung der Verfahren auf allen Ebenen, von der regionalen Ebene bis übers Land. Und auch der Bund hat zugesagt, Dinge zu beschleunigen.
Der Strom aus der Braunkohle sichert laut Landesregierung von Nordrhein-Westfalen noch heute bis zu 90.000 Industriearbeitsplätze. Erneuerbare Energien und neue Gas- und Wasserstoffkraftwerke sollen das übernehmen, Strom und Stellen sichern. Doch die Kraftwerke existieren zum großen Teil noch nicht. Auch deswegen Zweifel, dass das machbar ist, vor allem aus der Wirtschaft.
Es müssten 1.500 Windräder gebaut werden und Photovoltaikanlagen in der Größe von 15.000 Fußballfeldern plus noch 8 Gaskraftwerke für Dunkelflauten. Und wie das in 6,5 Jahren passieren soll, das konnte uns bisher niemand plausibel darlegen.
Nicht schnell genug geht der Ausstieg aus der Kohle hingegen den Umweltgruppen, die heute noch einmal bekräftigen, die Kohleverstromung müsse besser jetzt als morgen enden. Der Reviervertrag sei kein Gewinn für den Klimaschutz.
Es fehlt das 1,5-Grad-Ziel. Es soll noch mehr Kohle gefördert werden bis 2030 als ursprünglich vorgesehen. So werden wir alle Klimaschutzziele reißen.
Am Ende soll alles gut werden, so heißt es sinngemäß auf diesem Banner. Doch die Zweifel daran im Industrieland Nordrhein-Westfalen sind groß.
Und jetzt weitere Nachrichten des Tages mit dir, Konstantin.
Die Schlüsselfigur im Cum-Ex-Skandal Berger ist in einem zweiten Prozess gegen ihn zu einer Haftstrafe von 8 Jahren und 3 Monaten verurteilt worden. Das Landgericht Wiesbaden sprach den 72-Jährigen in 3 Fällen wegen Steuerhinterziehung schuldig. Berger gilt als Architekt der komplexen Cum-Ex-Aktiengeschäfte, bei denen nie gezahlte Steuern in Millionenhöhe erstattet wurden. Berger war bereits in einem ersten Prozess zu 8 Jahren Haft verurteilt worden. In beiden Verfahren ist noch Revision möglich. Tesla-Chef Elon Musk ist nach China gereist. Für die Hersteller von Elektrofahrzeugen ist China ein sehr wichtiger Markt. Für den Autobauer Tesla nach den USA der zweitgrößte Absatzmarkt. Mehr zu Musks Reise von Markus Gürne aus der Frankfurter Börse.
Für Elon Musk ist China in doppelter Hinsicht wichtig. Zum einen ist das Reich der Mitte der boomende E-Automarkt und Tesla hat in China die größte E-Autofabrik der Welt gebaut. Von der Fabrik in Shanghai rollen die Fahrzeuge zu den Kunden in China und von Shanghais Hafen aus in alle Welt. Mehr als die Hälfte aller Teslas wird dort gefertigt. 2022 waren es 726.000 Fahrzeuge in Teslas Gigafactory 3. Nun soll die Kapazität der Tesla-Fabrik in Shanghai vergrößert werden. Auch dazu dient die Reise von Musk nach China. Unter anderem will er den chinesischen Ministerpräsidenten treffen und für sein Vorhaben werben. Der E-Auto-Wettbewerb wird härter. Chinesische Hersteller haben die größten Zuwachsraten bei den Kunden. Und Chinas Nummer 1, BYD, hat Tesla inzwischen als größter E-Auto-Hersteller der Welt überholt.
Der Iran hat 2 Journalistinnen vor Gericht gestellt, die über den Fall Amini berichtet haben. Niloufar Hamedi und Ilahi Mohammadi zählten mit zu den ersten, die den Tod der jungen Kurdin öffentlich gemacht hatten. Deshalb sitzen sie seit Monaten im Gefängnis und werden unter anderem der Propaganda gegen den Staat beschuldigt. Amini war im vergangenen Jahr im Iran in Polizeigewahrsam gestorben. Ihr Tod hatte eine Welle der Proteste ausgelöst. Der bekannte Allgäuer Extrembergsteiger Luis Stitzinger ist tot. Seine Leiche sei auf dem 3. höchsten Berg der Welt, dem Kanchenjunga, gefunden worden, so nepalesische Behörden. Der erfahrene Berg- und Skiführer wurde seit vergangenen Donnerstag vermisst. Zuvor war der 54-Jährige alleine auf dem gut 8.500 Meter hohen Berg an der Grenze zwischen Indien und Nepal im Himalaya unterwegs gewesen. Und soweit der Nachrichtenüberblick. Jetzt weiter mit dir, Karin.
Ja, und nachdem wir vor den Nachrichten schon im Bergbau waren, geht es jetzt nochmal unter Tage an den giftigsten Ort der Welt. Mit diesem gruseligen Titel lebt die riesige Deponie an der hessisch-thüringischen Grenze nunmehr seit mehr als 50 Jahren. Auf einer Fläche, groß wie München plus Umland, lagern hier toxische Stoffe aller Art. Und angeblich genug Arsen, um die gesamte Menschheit zu vergiften. Und wer ist daran schuld? Wir. Hier im osthessischen Herfer-Neurode wird jener gefährliche Abfall entsorgt, den letztlich wir alle produzieren. Christoph Dörr fuhr mit seinem Mittendrin-Team hinab und erlebte eine ganz eigene, schaurig schöne Welt.
Das alte Bergwerk in Herfer-Neurode, ganz im Osten von Hessen. Hier, wo früher Kalisalz abgebaut wurde, ist heute eine der größten Giftmülldeponien der Welt. Um zu der zu kommen, muss man runter. 650 Meter in die Tiefe.
Ja, natürlich muss man Respekt haben. Es sind halt ganz andere Bedingungen als über Tage. Man hat die Dunkelheit, man hat die relativ beengten Verhältnisse. Also das muss man schon irgendwo im Hinterkopf behalten.
Arndt Schneider ist sein ganzes Berufsleben lang Bergmann gewesen und jetzt Leiter der Untertagedeponie. Gerade sind von einem Unternehmen Fässer mit asbesthaltiger Dachpappe geliefert worden. Rund 300 Euro pro Fass hat es dafür bezahlt. Der Sondermüll soll hier für mindestens 10.000 Jahre in absoluter Trockenheit eingelagert werden. Die besonderen geologischen Gegebenheiten der Region sorgen dafür, dass kein Grundwasser bis in diese Tiefe vordringen kann.
Über uns sind ja noch mal ungefähr gute 100 Meter Steinsalz. Dann kommt eine Tonschicht, die gesamte Salzlage schon da abdeckt. Und dann beginnen die restlichen Gesteinsschichten bis zur Erdoberfläche.
Los geht's zur letzten Lagerstätte für die Fässer. Die Luft schmeckt leicht salzig. Es ist warm, bis zu 28 Grad. Das Straßennetz hier unten hat eine Gesamtlänge von mehr als 250 Kilometern. Die Abfälle werden nach Stoffgruppen getrennt in jeweils eigenen Bereichen eingelagert. Dazu gehören unter anderem Cyanid, Quecksilber und arsenhaltige Abfälle. Die Fässer mit der Asbestdachpappe werden in Kammer 160 gebracht, 720 Meter unter der Erdoberfläche. Es fällt auf, hier am angeblich giftigsten Ort der Welt trägt niemand Hochsicherheitskleidung.
Das ist eine ganz normale Arbeitsbekleidung. Das ist, wie gesagt, auch wie in einem Übertagebetrieb auch nicht anders, in einem Abfallbetrieb. Wir handeln die Abfälle. Wir sind sicher, dass aus den Abfällen keine Gefahr hervorgeht. Das, wie gesagt, wird alles im Vorfeld überprüft, bevor der Abfall tatsächlich in die Grube kommt.
Wenn die Kammern voll sind, werden sie zugemauert und luftdicht verschlossen. Ein Sensor misst, ob Gase entweichen. Auf diese Weise wurde der letzte größere Störfall im Jahr 2016 entdeckt. Damals hat es in einer verschlossenen Kammer gebrannt. Mehrere Tage haben die Löscharbeiten gedauert. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft haben zwar ergeben, dass keine giftigen Dämpfe entweichen konnten, trotzdem war der Störfall ein Schock für die Bewohner der Umgebung, die schon lange Angst vor den Giftstoffen haben. Aus diesem Grund hatten sie schon 2006 die Bürgerinitiative für ein lebenswertes Werratal gegründet.
Die Tatsache, dass ein paar Kilometer von hier über 3 Millionen Tonnen Giftmüll unter Tage eingelagert sind, löst natürlich Besorgnis aus. Und auch bei allen Konzepten, Sicherheitskonzepten, Notfallkonzepten, die dort festgeschrieben sind, gibt es keine hundertprozentige Sicherheit.
Rund 200 Mitglieder hat die Bürgerinitiative mittlerweile. Zurück zu Arndt Schneider in 700 Metern Tiefe. Es gibt noch 3 Deponien in Deutschland, die mit Herfer-Neurode vergleichbar sind. 60% des hier gelagerten Giftmülls kommt aus Deutschland, 40% aus anderen europäischen Ländern. Um zu verdeutlichen, wie groß die Deponie ist, zeigt er uns ihr Archiv. Es sind Proben von allen Giftstoffen, die eingelagert wurden. Auf ihnen ist vermerkt, wann sie angekommen sind und wo sie aufbewahrt werden. Insgesamt sind es mehr als 120.000 Gläser.
Wir haben am Tag ungefähr 15 bis 20 Anlieferungen, ja, und das über die ganze Woche verteilt. Also ist schon eine immense Anzahl von Gläschen, die jede Woche dazukommen.
Bei dieser Geschwindigkeit hat die Deponie noch Platz, um weitere 60 Jahre Giftmüll aufnehmen zu können. Dann wird sie dicht gemacht und wohl auch nicht weiter kontrolliert. Denn nach Angaben von K+S sorgen die Fließeigenschaften des Salzes und der Gebirgsdruck dafür, dass der Giftmüll vollständig umschlossen in der Tiefe isoliert wird.
Und zum Schluss der Sendung müssen wir uns noch von einem Mann verabschieden, der zu den größten deutschsprachigen Schauspielern zählt, der bei den Salzburger Festspielen als Jedermann über Jahre das Publikum begeisterte und der in der Titelrolle der großartigen Vater-Tochter-Geschichte Toni Erdmann eben keinen Jedermann verkörperte, sondern das charaktervollste Gebiss der Filmgeschichte. Peter Simonischek ist in der vergangenen Nacht im Alter von 76 Jahren gestorben. Ihm zu Ehren zeigt das erste Toni Erdmann heute Abend nochmal um 0.15 Uhr hier in diesem Programm. Und uns bleibt noch die Frage an Donald Becker. Wie wird's Wetter, Donald?
Ja, es wird sich nicht allzu viel ändern. Es bleibt beim Hochdruckgebiet Viola und wir können uns mal anschauen, wo das liegt. Das liegt nämlich bei den Britischen Inseln und das sorgt dafür, dass im Prinzip alle Regengebiete um uns drum herum wandern müssen. Wir können den Film mal starten. Da sehen wir vor allem weiterhin hier über dem Mittelmeerraum sehr viel Dunkelblau. Immer wieder entstehen dort zum Teil kräftige Schauer und Gewitter. Zum einen gut, man braucht dort den Regen, aber sie sind zum Teil unwetterartig, was da natürlich auch schlimm ist teilweise. Also verheerende Überflutungen sind zumindest örtlich eng begrenzt dort möglich. Und auch hier an der norwegischen Küste sehr wechselhaft, sehr stürmisch. Und die kühle Luft kommt dann am Freitag vielleicht auch mal hier von Norden her in den äußersten Nordosten von Deutschland voran. Aber für die meisten ändert sich nicht viel. Und das wird auch in den nächsten Stunden dann so weitergehen. Das heißt, die letzten Wolken, die es noch im Nordwesten gab, ziehen raus. Dann ein paar Frühnebelfelder, vor allem im Norden. Morgen dann im Tagesverlauf nähern sich von Norden her so ein paar dünne Schleierwolken. Die können sich im Tagesverlauf dann auch noch ein bisschen in die Mitte ausbreiten. Direkt am Alpenrand ein paar Quellwolken, sollte dort aber trocken bleiben. Und erst zum Abend sind dann die Wolken hier über der Nordsee wieder etwas dichter. Aber Regen ist nicht in Sicht. Und die Nacht wird noch mal sehr kalt. Vor allem Schleswig-Holstein und Mecklenburg sind Temperaturen von 5 bis 1 Grad möglich. Stellenweise droht sogar nochmals leichter Frost in Erdbodennähe. Deutlich milder ist es in der Südwest- und Südhälfte, sowie auch in Köln, dort kaum unter 11 Grad. Schauen wir auf die Höchsttemperaturen. Es ist morgen ein doch für die meisten sommerlicher Tag. 23 bis 28 Grad sind möglich. Nur bei Seewind etwas kühler und Helgoland wird es nur auf 14 Grad bringen. Und der Trend für die nächsten Tage. Es wird im Süden eine leichte Gewitterneigung am Alpenrand geben. Ansonsten weiterhin sehr sonnig. Donnerstag von Norden her ein paar dichtere Wolken. Es ist eine schwache Kaltfront. Sie bringt aber keinen Regen, wirklich nur einen Schwall kühlerer Luft. Am Freitag wird sie sich aber über den Norden schon wieder auflösen. Und es geht sonnig weiter.
Vielen Dank dafür, Donald Becker. Und damit gehen die Tagesthemen heute zu Ende. Weiter geht's hier im Ersten mit der sehenswerten Reportage Das chinesische Phantom, die Jagd auf den gefährlichsten Waffenhändler der Welt. Empfehlen wir Ihnen sehr und morgen sind wir wieder da.
Ihnen noch einen schönen Abend.
Tschüss.